Wir wollen miteinander ein Gebet sprechen. Vater, hab du Dank für diese Anbetungszeit. Danke dafür, dass du uns heute Morgen wieder begegnen willst, Herr. Auch durch dein Wort, durch das, was wir im Buch Malachi lesen. Herr, öffne du unser Herz, öffne du unsere Gedanken für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe Malachi und heute kommt der zweite Teil. Und ich muss euch heute wieder etwas vorwarnen. Immer dann, wenn die Propheten des Alten Testamentes so richtig loslegen, dann bleibt kein Auge trocken. Dann wird Klartext gesprochen. Wenn ich früher als kleiner Junge so mir die Comics im Fernsehen angeschaut habe, dann gab es bei Tom und Jerry und auch bei anderen Zeichentrickfiguren immer diese Szene, wo eine der beteiligten Personen mit ihrem Kopf direkt vor einem großen Gong war und die zweite Person hat sich dazu entschieden, genau in diesem Moment voll auf diesen Gong draufzuhauen. Und dann sah man nur noch so eine Gestalt neben dem Gong stehen, komplett von diesem Dröhnen eingenommen. So ein bisschen so machen das die Propheten mit ihrer Gemeinde. Die sagen die Dinge unverblümt und sie hauen sie raus und die tun beim Zuhören regelrecht weh. Das kann unangenehm sein und so ist es auch heute mit unserem Text im Buch Malachi. In der Samuel-Geschichte, in der Berufungsgeschichte des kleinen Samuel im Tempel, da sagt Gott das mal auch so in eigenen Worten. Er sagt zu seinem Volk, ich werde Dinge in Israel tun, dass seinem Volk die Ohren gellen werden. Und ich denke, das ist genau damit gemeint. Dass uns die Ohren gellen werden, das ist etwas, was ein Mittel, auf das Gott immer mal wieder zurückgreifen musste, weil es einfach nicht anders ging. Und deswegen ist es auch so interessant, dass die Propheten des Alten Testamentes meistens eben auch in großen Zeiten den Königen an die Seite gestellt wurden, um sie immer wieder daran zu erinnern, Leute, bedenkt, dass ihr nur Menschen seid. Bedenkt, dass es oben noch einen Gott gibt, der alles sieht, was ihr tut. Achtet darauf, dass ihr ein gerechtes Leben führt, eine gerechte Regentschaft. Also sie waren sozusagen das Gewissen der Könige. Aber ihr könnt mir glauben, wenn bei David der Nathan an der Tür klopfte, dann stellten sich bei David schon die Nackenhaare auf. Der wusste, jetzt kann wieder etwas kommen, was Nathan direkt von Gott bekommen hat, über mein Gewissen. Das war eine unangenehme Situation. Oder bei Samuel und Saul, als der junge König Saul sein Königsamt übernommen hatte und Samuel die Szenerie betrat, da wurde dem schummrig vor Augen. So manches Mal. Weil er genau wusste, dieser Samuel verfügt über so viel Wort Gottes, über so viel Erfahrung, dem kann ich überhaupt nichts vormachen. Oder bei Jeremia und bei König Zedekia. Ganz ähnlich. Mein Lateinlehrer rief uns früher manchmal an die Tafel und dann mussten wir dort unser Wissen zum Besten geben. Und der sagte etwas ganz Unfeines, wenn man wieder mal die Vokabeln nicht gelernt hatte, aber ich gebe euch das heute mal weiter. Da geht Ihnen, also er siezte uns, da geht Ihnen Ihr Hintern auf Grundeis, oder? Ehrlich gesagt, ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, was das eigentlich genau bedeutet. Das frage ich euch jetzt heute Morgen auch nicht. Aber heute Morgen wird es uns ein Stück weit auch so gehen. Gottes Propheten legen Motive offen. Sie sind unbestechlich und sie sprechen nicht so, dass man auch gleich wieder die Seite der Liebe mithört, sondern sie sind radikal. Sie gehen an die Wurzel, da kommt ja auch der Begriff radikal her, radix. Sie gehen an die Wurzel ohne Rücksichtnahme auf die Person. Jetzt frage ich euch mal zu Anfang, wollt ihr einen solchen Propheten in der Gemeinde haben? Und wir antworten alle gemeinsam, wir wissen es nicht so genau. Auch ich als Gemeindepastor, der ich ja vielleicht mehr so den Priestern zuzuordnen wäre, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich einen Propheten in der Gemeinde, der so alttestamentlich auftritt, ob ich das immer so gut verarbeiten könnte. Und doch ist es gut, dass wir solche Menschen auch haben durch den Geist Gottes, Propheten, die ein wahres Wort uns sagen können. Denn die Worte des Propheten bringen Leben. Er tut es nicht, um uns fertig zu machen, sondern er tut es, um uns wach zu rütteln. Und da sind wir eben beim Propheten Malachi. Malachi war sein Name, übersetzt heißt das einfach mein Bote. Und wir wissen auch nicht so ganz genau was. Vielleicht Esra, der sich dahinter verbarg. Es ist ja die Zeit Nehemias, der Rückkehr der Israeliten aus dem babylonischen Exil. Also ist es ein Pseudonym sozusagen. Oder aber ist es wirklich Malachi? Ein Mann, den wir nicht weiter kennen. Ein Prophet des Herrn, der hier spricht. Und das Besondere des Buches Malachi, ich habe es letzte Woche gesagt, ist eben, das sind die letzten Worte Gottes im Alten Testament. Und das sind harte Worte. Und das ist nicht grundlos so, weil das Volk Israel eigentlich seine Bestimmung verfehlt hatte. Und es folgt danach ein 400 Jahre langes Schweigen Gottes. Und Gott kann mit seinem Schweigen auch reden. Und dann kam Gott sei Dank Jesus. Dann kam Jesus und dann hat er wirklich geredet, der Vater. Aber heute nochmal dieser Rückblick ins Buch Malachi. Und heute kommt Kapitel 2 und es geht um ein Wort an die geistliche Leitung der Gemeinde. An die Priester der damaligen Zeit. Und deswegen lese ich uns nun diese Verse vor und ich bitte euch, euch anzuschnallen. Es wird doch in gewisser Weise ein wenig kribbelig werden, aber möge Gott unsere Ohren öffnen, dass wir es verstehen. Malachi 2, 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, das folgende Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hört und es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen zu ehren, spricht der allmächtige Herr, werde ich euch verfluchen. Dann werde ich eure Segnungen in Flüche umwandeln. Ja, ich verfluche euch, weil ihr euch nicht danach richtet. Ich werde eure Saat bedrohen und euch den Mist eurer Festopfer ins Gesicht schleudern. Euch selbst wird man auch auf den Mist werfen. Und dann werdet ihr erkennen, dass ich euch dieses Gebot gegeben habe, damit mein Bund mit den Leviten fortbesteht, spricht der Herr der Allmächtige. Mein Bund mit ihnen bedeutete Leben und Frieden. Und das gab ich ihnen auch. Sie hatten Ehrfurcht vor mir und ehrten meinen Namen. Sie gaben meine Anordnungen unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. Die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lehren und aus seinem Munde soll man Rat erbitten, denn er ist doch der Bote des Herrn des Allmächtigen. Doch ihr habt den Weg verlassen. Eure Ratschläge haben viele in die Irre geführt. Ihr habt den Bund der Leviten gebrochen, spricht der allmächtige Herr. Und deshalb habe ich euch in den Augen des ganzen Volkes gedemütigt und zum Gespött gemacht, denn ihr habt meine Wege verlassen und betrachtet die Person, wenn ihr das Gesetz auslegt. Malachi Kapitel 2, 1 bis 9. Bevor ich uns heute diesen harten Tobak Gottes für uns heute Morgen näher auslege, muss ich ein kleines Stückchen weiter ausholen und muss überhaupt noch mal fragen, ja, das war ja jetzt ein Wort an die alttestamentlichen Priester, aber was haben denn jetzt wir damit heute Morgen zu tun? An wen ist es gerichtet? Ist es nur an geistliche Verantwortungsträger gerichtet? Heute Morgen sitzen einige hier. Ich gehöre auch dazu. Zu geistlichen Verantwortungsträgern gehören auch Gruppenleiter, Jugendleiter, Leute, die in der Kinderarbeit tätig sind. Im gewissen Sinne gehören auch Familienväter und Mütter dazu. Menschen, die andere prägen. Sind die gemeint? Ja, denn Gottes Wort ist zeitlos und geht vom alten Bund in den neuen Bund über. Oder aber ist es eigentlich an keinen von uns gerichtet? Vielleicht ist das jetzt etwas schwer zu verstehen, aber wir sind ja heute alle keine Priester mehr, oder? Darf man das gar nicht so eins zu eins auf uns übertragen? Müssen wir bedenken, dass wir ja im neuen Bund leben? Auch daran ist was Wahres. Dazu muss ich kurz was sagen. Oder aber ist es an Wahrheit an alle Christen gerichtet? Die Antwort gebe ich vorweg. Natürlich ja, weil wir alle Priester unseres Herrn Jesus Christus sind. So sagt es der Petrusbrief. Auch dazu gleich eine kurze Erklärung. Fangen wir aber mal mit der ersten Gruppe an, die geistlichen Leiter. Das Besondere am Wort Gottes und auch das Besondere an Gott selbst ist, dass wir sehr wohl sein Volk sind, dass wir seine Kinder sind, aber seine Kritik beginnt immer in der eigenen Familie und nicht bei den anderen. Im Buch Jeremia 25, 29, da heißt es, das Gericht setzt an am Hause Gottes. Das ist für uns aus menschlicher Sicht manchmal etwas schwer nachzuvollziehen, weil wir gerne diese Vorstellung bewegen, die anderen und wir. Und wenn Gott für uns ist, dann kann er doch nicht mit der Kritik bei uns anfangen. Gott fängt immer am eigenen Hause zuerst an. Er setzt immer bei der eigenen Familie an. Denn hier ist auch Gottes Enttäuschung am größten. Wenn dort etwas nicht stimmt, wenn dort etwas kaputt gegangen ist, dann muss es gesagt werden, weil wir sind ja das Bild Gottes, das Bild Christi dann im Neuen Testament für die Welt. Wir sind der Brief Gottes für die Welt. Und wenn da etwas nicht stimmt, muss Gott es sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Priester hier im Alten Testament überrascht waren. Das Dumme ist nämlich, wir rechnen immer eigentlich gar nicht damit. Sondern uns fallen so viele andere Menschen ein, die ja schwierig sind, die uns das Leben schwer machen. Wir rechnen nicht damit, dass wir es sind, wo Gottes Kritik ansetzt. Und vermutlich lag auch dort genau das Problem. Wir sind überrascht, wenn es bei uns beginnt. Und deswegen ist diese Predigt zunächst für die geistlichen Verantwortungsträger in einer Gemeinde wichtig. Seid euch nicht so sicher, dass ihr das alles richtig versteht. Und dass Gott ja immer auf eurer Seite ist. Und dass die Kritik anderer immer verkehrt ist. Ihr Pastoren, ihr Ältesten, ihr Missionare, ihr Kinder- und Jugendmitarbeiter, ihr Diakone, seid euch dessen bewusst, dass ihr Diener des höchsten Gottes seid. Dass ihr Verantwortung tragt. Denn mit eurem Glauben und mit dem, was ihr sagt und vorlebt, habt ihr einen prägenden Einfluss. Prägenden Einfluss. Und das ist ja Gottes Absicht. Er möchte in seinem Geist Menschen prägen und er tut das durch uns. Und deswegen will Gott mit uns zuerst sprechen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen von einem Pastor gelesen, der sich in Coaching für seine Gemeindearbeit geholt hat. So sagt man das heute. Also er hat sich ein Stück begleiten lassen und hat Einblick gegeben einem Kollegen in seine Gemeinde. Und seine größte Kritik war, das sagte er seinem Kollegen auch so, in meiner Gemeinde sind alle so wahnsinnig träge. Da ist überhaupt kein geistliches Leben. Und also ich bin so genervt, ich möchte am liebsten die Gemeinde wechseln. Und da hat der Kollege zu ihm gesagt, du weißt du, die leben auch so wie das, was du ihnen vorlebst. Die haben das irgendwo her. Lass uns doch mal in deinem Leben gucken, was da träge ist. Oder wo du das Feuer verloren hast, dass du ihnen kein Vorbild mehr sein kannst. Eieiei, da kommst du aber dicht an einen ran, oder? Und das ist das, Gott lässt seine Priester nicht laufen. Wir sind von Gott auserwählt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und jeder gute Trainer, jeder gute Lehrer wird nicht sagen, ach Mann, das ist ja schade, dass du jetzt in so einer schwierigen Situation bist. Der wird immer sagen, arbeite an dir. Da kann man Dinge verbessern, da müssen Dinge anders laufen. Und bei seinen Priestern tut er das als allererstes. Dafür sind sie viel zu wichtig. Gott prüft zuerst seine Leiter. Im Jakobus 3, Vers 1 wird uns gesagt, nicht jeder von euch, meine Brüder, sollte Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen. Das geht genau in diese Richtung. Das ist leicht zu sagen, ich möchte in der Gemeinde Verantwortung übernehmen, aber seid ihr bewusst, was das bedeutet? Gott prüft uns und er möchte wissen, was wir da tun. In Lukas 12 sagt Jesus mal, von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, wird auch viel verlangt. Das geht auch dahin. Und das ist nicht einfach. Ich habe ein Kalenderblättchen bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Dort gibt es immer so gute Aussagen von bekannten Pastoren. Und diesen Pastor kannte ich gar nicht, der an diesem Tag das in dem Blättchen schrieb. Das ist John Murray, schon viele Jahrhunderte tot. Ist ein Methodistenpastor, 29 Jahre alt. Und der hat mal Folgendes gesagt. Das größte Bedürfnis meiner Gemeinde ist meine persönliche Integrität und Heiligkeit. Puh, habe ich gedacht an dem Morgen. Da bin ich erstmal ins Gebet gegangen und habe Gott gesagt, Herr, du siehst das, was an mir alles so nicht ist. Ich möchte das sein. Ich möchte diese Integrität haben. Aber oft habe ich sie nicht. Und da muss ich erstmal ein bisschen mit ihm sprechen, weil das viel wichtiger ist als jetzt diese organisatorischen Aufgaben. Das ist also das Erste an die geistlichen Leiter. Gehen wir mal einen weiter. Ja, aber ist es denn tatsächlich in dieser Härte auch für uns heute und für die geistlichen Leiter so zu lesen? Denn eigentlich gibt es im Neuen Testament keine Priester mehr. Ist euch das mal aufgefallen? Ist mir noch mal so bewusst geworden, deswegen habe ich gedacht, das muss ich heute Morgen sagen. Es ist wichtig, dass wir uns das verdeutlichen. Ganz, ganz selten werden im Neuen Testament die Jünger Priester genannt. Und das hat auch einen Grund. In 1. Timotheus 2, Vers 5 steht nämlich Folgendes. Denn einer ist Gott, einer ist auch Mittler zwischen Gott und den Menschen allein, heißt es noch in anderen Übersetzungen, der Mensch Jesus Christus. Das Amt des Priesters beinhaltete ja früher das Mittleramt gegenüber den Menschen. Das heißt, die konnten nicht in direkten Kontakt zu Gott treten, sondern der Priester stand am Altar, brachte die Opfer dar für die Menschen und damit war seine Person auch ganz besonders wichtig. Denn auch er musste reine Hände haben. Im Neuen Testament hat sich nun etwas verändert. Das levitische Priestertum, damals im Alten Testament, hat seine Aufgabe verloren. Warum? Weil Christus als der hohe Priester, übrigens nicht aus dem Stamm Levi, sondern aus dem Stamm Juda, Gott hat einen neuen Stamm erwählt. nämlich in diesem Fall den Stamm Juda durch Christus, dass er für uns zum Hohepriester wurde und uns den Zugang zum Vater geöffnet hat. Es gibt noch Bibelstellen, in denen wir Priester genannt werden. Zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 5, da ist von einem heiligen Priestertum die Rede, aber da geht es immer um die Gemeinde im Allgemeinen. Wir sind seine Priesterschaft, aber der wahre Priester, der eigentliche Priester, das ist Christus. Warum? Weil wir keinen Mittler mehr brauchen, der für uns um Vergebung bittet und unser Heil erwirken könnte. Du brauchst für eine Beziehung zu Jesus Christus keinen heiligen Mann, keine heilige Frau, der von hier vorne dir deinen besonderen Segen vermittelt. Brauchst du nicht. Du brauchst nur die Bitte an Jesus Christus zu richten, dass er dir vergibt und mit ihm in einer Beziehung leben. Und das ist ausreichend. Alle Opfer sind in Christus gebracht. Das Allerheiligste ist offen. Ihr kennt die Geschichte im Neuen Testament. Der Vorhang ist zerrissen. Es gibt kein Allerheiligstes mehr, kein Vorhang mehr, vor dem jemand stehen müsste, der uns den Zugang vermittelt. Der Tempel ist frei und offen für jedermann. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, denn das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auch zum Beispiel gehabt, auch historisch, auf unsere Gemeinden, auf die freien Gemeinden. Bei uns ist ein Pastor oder wir können auch sagen ein evangelischer Pfarrer kein Priester mehr, kein heiliger Mann, sondern Glied der Gemeinde. Ganz einfach, aber statt dass er Arzt ist oder Lehrer oder was auch immer oder Dachdecker, ist er halt beauftragt zum Dienst am Wort und vielleicht auch am Sakrament, aber nicht mehr. Keine besondere geistliche Qualität, die ihn auszeichnet. Denn wir alle gehören zu dieser Priesterschaft. Das ist für manche eine verstörende Tatsache. Es hat mich schon mal jemand gefragt, Pastor Mayer, warum haben Sie denn kein Talar an? Ja, man kann ein Talar anziehen, das ist nicht das Problem. Aber grundsätzlich sind solche Symbole wie ein Talar oder wie Altäre oder wie Vorhänge natürlich ein Zeichen dafür, dass dort ein Priesterdienst getan wird. Und genau auf diese Symbolik wollen wir verzichten. Ganz bewusst. Zum Beispiel beim Segen spielt das eine Rolle. Bei uns kann nicht nur der Pastor segnen, sondern theoretisch gesehen können es auch andere geistliche Verantwortliche. Ja, ganz genau genommen können es sogar jeder Christ tun. Das Abendmahl. Natürlich ist es wichtig, dass gestandene Christen auch mit Verantwortung das Abendmahl austeilen. Aber theoretisch gesehen kann jeder von uns das Abendmahl austeilen. Wir brauchen dafür keinen Priester mehr, der das tut, weil Christus in uns alles getan hat und wir den Heiligen Geist haben. Bei der Predigt, es ist gut, wenn der Pastor eine Ausbildung hat und vielleicht ein gutes Wort verkündigt, aber es muss kein Pastor mehr sein, um die Predigt zu halten. Die Urgemeinde kam Jahrhunderte ohne den Pastor aus. Die Taufe darf nur ein Priester taufen, weil er ja die entsprechende Bevollmächtigung hat? Nein. Ich könnte die Taufe durchführen und einfach jemand von euch aus der Gemeinde würde den anderen unter Wasser tauchen, denn wir sind eine Priesterschaft in unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt fragt ihr euch aber, wenn das so ist, wie konnte das denn sein, dass das Ganze mit dem Priesteramt zum Beispiel auch in der katholischen Kirche entstanden ist? Will ich euch kurz sagen. Im 2. und 3. Jahrhundert hat sich etwas verändert in der Kirchengeschichte. Bis dahin gab es nur diese drei Arbeitsbereiche, die wir in der Apostelgeschichte kennenlernen, nämlich die Apostel und die Diakone. Und was ist der dritte? Jetzt bin ich gerade unkonzentriert. Wisst ihr es? Evangelisten. Richtig. Und hier hat sich etwas verändert. Anfänglich waren die Priester die Ältesten und nichts anderes. Das Ältestenamt ist das dritte, ne? Das Ältestenamt ist diese dritte Größe. Die Priester waren die Ältesten. Da kommt nämlich das Wort her, Presbyteros, aus dem Griechischen, heißt ja nichts anderes als Ältester. Und aus diesem Presbyter, ihr merkt es an den Buchstaben, wurde der Priester dann später in anderen Sprachen, unter anderem auch in der germanischen Sprache. Wie ist das passiert? Das hatte ganz einfache pragmatische Gründe. Es gab in dieser Zeit der Christenheit große Auseinandersetzungen in der Theologie. Und in den Gemeinden herrschte Chaos, weil niemand so richtig genau wusste, was ist denn jetzt richtig in puncto Taufe oder Abendmahl oder was auch immer. Und dort war es natürlich wichtig, dass es Leute gab, die eine Ausbildung hatten. Können wir gut nachvollziehen. Die mussten die Lehre bewahren und das, was man so die apostolische Sukzession nannte, das heißt, sie mussten durch Handauflegung eingesegnet werden, wirklich in die Lehre der Apostel, damit kein Durcheinander aufkommt. Der zweite Grund war, dass die heiligen Sakramente ausgeteilt werden mussten. Und das geschah ja sehr oft dann später auch in Latein. Das konnte nun nicht jeder. Das war ja eine heilige Handlung. Und solche heiligen Handlungen, da hat man gedacht, das kann nicht mehr einfach jedes Gemeindemitglied machen. Dafür braucht es einen Profi. Und dazu kam noch, dass man in der heidnischen Umwelt natürlich den Priester auch kannte. Und das hatte Vorteile, wenn man einen Verantwortungsträger benennen konnte. Also ihr merkt, diese Gründe sind ganz menschlich. Das Dumme ist nur, daraus entstand dann über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein Zweiklassenchristentum. Es gab die richtig frommen Leute, die in die Geheimlehre eingeweiht worden waren, die Priester. Und es gab die normale Gemeinde, die in der zweiten Reihe stand. Hat Gott das so gewollt? Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Sondern das Neue Testament lehrt uns eben das Priestertum aller Gläubigen. Mündige Christen, die im Wort Gottes Bescheid wissen, die Verantwortung übernehmen können für sich und auch in der Gemeinde. Das Problematische ist vielleicht, dass diese Sache mit den Priestern irgendwas in uns positiv berührt. Ich weiß es nicht, ob es euch auch so geht, aber der natürliche Mensch hat irgendwie Gefallen an Orden und an Bünden. Und ja, da ist so eine uralte, ja, heldenhaftes Bedürfnis in uns, einen Häuptling an der Spitze zu sehen, dem wir nacheifern können. Das steckt in allen von uns drin. Das hat das natürlich begünstigt. Wir gehen gerne Menschen hinterher, die Vorbilder sind und die ein heiliges Leben führen. Und das ist auch gut und das ist auch so angelegt. Aber hier fehlt natürlich das Priesteramt in dieser Form auf einen, ja, ungünstigen oder eben besonders günstigen Boden bei uns. John Piper hat mal etwas gesagt, und damit möchte ich das auch diese Perspektive abschließen. Er hat mal gesagt, wo immer man eine starke Hervorhebung des klerikalen Priestertums sieht, findet man gleichzeitig eine Abwertung dessen, was Jesus für uns getan hat. Eine Dezentralisierung des Opfers Jesu Christi. Es ist ein hartes Wort, aber ich denke, dass er damit recht hat. Überall da, wo die heiligen Handlungen wieder zunehmen, wo wieder Mittler zwischen Gemeinde und Jesus Christus treten müssen. Ich will es mal ganz platt sagen, wo die Zahl der Vorhänge wieder zunimmt, der ja zerrissen ist im Tempel. Dort besteht die Gefahr, dass an die Stelle von Christus wieder Menschen treten oder andere Dinge. Und das darf so nicht sein. Ich bin mit meiner Frau vor vielen Jahren mal im Kölner Dom gewesen. Und es ist ein wunderschönes Gebäude. Aber es gibt zu viele Vorhänge. Alles voller Vorhänge, um die Heiligkeit von besonderen Heiligen anzuzeigen oder die Heiligkeit Gottes an Altären zu demonstrieren. Der Vorhang des Tempels ist zerrissen, der Zugang zu Gott ist frei. Jetzt noch die letzte Perspektive, ein Wort doch an alle Christen, natürlich. Jedes Wort in diesem Text betrifft uns vielleicht historisch nicht mehr, weil wir nicht mit dem levitischen Priestergeschlecht angehören, aber es ist geistlich gesehen so aktuell wie eh und je. Dafür müssen wir das Grundkonzept Gottes, des heiligen Volkes verstehen. Es braucht heute keinen besonderen Priesterstamm, keine Priesterkaste mehr. Das ist nicht nötig, weil Gott jeden von uns in diese Priesterschaft hineinberufen hat. Wir folgen Jesus nach in der Kraft des Heiligen Geistes und so sind wir ein Volk von Priestern. Und das steht auch in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid anders. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal auch so dir sagen. Bist du dir bewusst, dass du Teil eines priesterlichen Geschlechtes bist? Das ist keine Sache für die Profis, für die wenigen Auserwählten, die da vorne stehen dürfen, sondern wir alle sind hineinberufen in dieses priesterliche Amt. Unsere erste und höchste Berufung. Und natürlich können wir nicht alle Pastoren werden, auch wenn ich mir wünschte, dass manche jungen Leute sagen, da bewegt sich was bei mir. Ich möchte das tun, mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Aber das müsst ihr nicht, denn es ist egal, welchen Beruf ihr greift. Es wird immer eine Berufung sein, in die ihr berufen seid als Priester unseres Herrn Jesus Christus, in die kompromisslose Nachfolge. Das war ein langes Vorwort. Jetzt schauen wir uns den Text an. Die nächste Frage, die wir stellen könnten, wenn wir jetzt gucken, was hat Gott seinen Priestern zu sagen? Warum ist Gott so entzürnt? Warum ist er so wütend mit den Männern, die er doch im Stamm Levi zu diesem Priesterdienst berufen hat? Und da ist als erstes zu nennen, dass das Herz dieser Männer nicht mehr richtig bei Gott war. In Malachi 1, Vers 5, letzte Woche, da hat Gott das so gefragt, sein Volk. Er hat gesagt, wenn ich Vater bin, wo bleibt meine Ehre? Für die Priester gilt das ganz besonders. Dort, wo wir in diesen priesterlichen Dienst berufen sind und Jesus nachfolgen, da ist es natürlich aus Gottes Sicht inakzeptabel, wenn wir als Diener unseren Auftrag derart verfehlen. Denn es geht um Leben und Tod für die Welt. Das ist Verantwortung, oder? Und genau dort hatte Gott mit seinen alttestamentlichen Priestern ein großes Problem, weil diese Priester schlichtweg seinen Namen nicht mehr ehrten. Sie waren korrupt. Sie lebten selbst in Verhältnissen, auch in ethischen Verhältnissen, oft auch in sexualethischen Verhältnissen, die nicht Gottes Willen entsprachen. Und Gott sagt, ich kann mir das nicht mehr mit angucken, Leute. Ich habe euch doch auserwählt, um ein Vorbild zu sein für die Gemeinde. Ihr seid doch mein Bodenpersonal. Wer euch trifft, der soll doch mir begegnen. Und deswegen wichtiger als alle Gaben und Fähigkeiten ist schlichtweg unser Gehorsam. Das muss Gott nochmal sagen, hier an dieser Stelle. Ohne Furcht vor Gott hören wir nicht und wir lernen nicht und wir empfangen einfach nichts mehr. Deswegen, wenn ihr euch nicht zu Herzen nehmt, was ich euch sage, dann geschieht etwas. Aus Segen wird Fluch. Also das ist eines der härtesten Worte, die ich überhaupt so im Alten Testament den Priestern gegenüber gehört habe. Aber Gott ist das Thema Furcht vor ihm unglaublich wichtig. Leute, ihr seid in einen heiligen Dienst berufen. Im Alten Testament, da können wir sehr gut sehen, was für ein ernstes Thema das war. Es war wirklich nicht immer lustig, Priester zu sein im Alten Testament. Ganz und gar nicht. Man muss nur mal an die Söhne Aarons denken. Gleich in der ersten Generation, da heißt es von ihnen, dass sie das falsche Feuer auf den Altar brachten. Das hat ihnen das Leben gekostet. Noch bis in neutestamentliche Zeit hatten die Priester, wenn sie ins Allerheiligste gingen, ein Band an den Füßen mit einer Glocke dran. Wusstet ihr das? Man fragt sich, wieso war das so? Ganz einfach. Wenn denen im Allerheiligsten was passierte und die da umfielen, aus welchem Grund auch immer, es durfte ja kein anderer ins Heiligtum gehen, dann wurden die an dem Strick wieder rausgezogen. So viel zu dem Thema. Es ist also ganz easy, ein Priester Gottes zu sein. Es ist eine Sache, die mit Ehrfurcht zu tun hat. Es ist ein heiliges Amt. Manchmal überkommt mich das selbst auch vor der Predigt oder manchmal auch vom Abendmahl, dass ich einfach spüre, ich muss wieder zurück zu dieser Erkenntnis, wie wichtig diese Furcht Gottes ist, in welcher Haltung ich den Dienst tue. Segen, das ist nichts Selbstverständliches und dass Gott redet und dass er es gut mit mir meint, das sind alles keine selbstverständlichen Dinge, sondern das ist etwas, für das viel bezahlt wurde, nämlich Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Und wir im neutestamentlichen Zeiten, wir Christen, wir meinen ja Gott immer ziemlich gut zu kennen. Und da merke ich manchmal, wie Gott mir durch sein Wort sagt, Vorsicht, denk doch nicht immer, dass du mich so gut kennst und dass du alles über mich weißt. Vorsicht. Gott hat uns seine Liebe so oft zugesagt, missversteht mich nicht. Aber zur Liebe gehört auch Ehrfurcht, das haben wir letzte Woche auch gesagt. Es gehört Ehrfurcht dazu. Gottes Ratschluss ist auch immer noch verborgen. Gott entzieht sich uns auch manchmal. Er gibt nicht immer Antwort auf alle Fragen, stimmt, oder? Und das ist auch gut so, weil er der heilige Gott ist und wir nicht alles wissen. Er weiß alles. Und deswegen müssen wir uns auf eine gute Art und Weise auch Gott nähern. Unser Jugendleiter früher hat mal zu uns gesagt, als wir da alle bei der Andacht saßen, die Füße auf dem Tisch und wir hingen da so in den Sofas rum und sagte, Leute, wir treten jetzt vor den lebendigen Gott, nimm mal die Füße vom Tisch. Habe ich mir bis heute gemerkt. Da war was Wahres dran. Wir begegneten ja nicht nur uns gegenseitig und dem Jugendleiter, sondern wir begegneten Gott. Und deswegen ist die Frage wichtig, bewegt uns das auch wirklich noch? Denn wenn uns das nicht mehr bewegt, dann kommt etwas in Schieflage. Und Gott kann den Segen seiner Priester in Fluch verwandeln. Das ist ein furchtbares Wort. Fluch ist ja das Gegenteil von Segen. Fluch ist Entzug und Abwesenheit von Gottes Wohlwollen, noch schlimmer. Ein Leben unter dem Einfluss eigentlich der Sünde. Das heißt, die Dinge werden sich zum Schlechten wenden. Es gelingt uns nichts in die Tiefe. Es bleibt alles oberflächlich und am Ende steht sogar das Unglück. Das ist Fluch. Wenn wir unter einem Fluch stehen, wir sagen der Fluch der Sünde, dann können wir das gut verstehen, was das bedeutet. Wenn am Ende im Leben all diese Dinge unser Leben kaputt machen, anstatt dass es eine gute Entwicklung nimmt. Diese Diener Gottes sind so weit weg, dass ihr Segen in Fluch verwandelt wird. Die größte Waffe des Herrn, nämlich sein Volk zu segnen, wird verwandelt sozusagen in eine Waffe des Feindes. Gott muss seinen eigenen Leuten entgegentreten, weil sie einfach so schmutzige Hände haben, dass ihr Segen zu einer Farce wird. Habt ihr die Nachrichten jetzt die Tage gehört? Meldung aus den USA, es wurde aufgedeckt, ein Netz des Verschweigens und gegenseitigen Deckens in puncto Gewalt und Missbrauch an über 1000 Kindern. Wisst ihr was, das ist das, was damit gemeint ist. Meint ihr, dass Gott den Segen dieser Männer, dass er den gebrauchen kann für etwas Gutes, der wird zum Fluch für die anderen. Und diese Kinder müssen ein Leben lang damit klarkommen und sie werden es immer in Verbindung bringen mit Glauben und mit Kirche. Das ist ein Fluch. Jesus hat mal in Markus 9,42 gesagt, wer immer schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, ihren Glauben verlieren, der wäre besser dran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Manchmal muss Gott harte Worte sagen, damit die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Meint ihr, dass Gott das übersieht? Dass das alles nicht so schlimm ist und man das unter den Teppich kehren kann? So wird priesterlicher Segen an dieser Stelle zum Fluch, der zurückgeworfen wird auf den Priester selbst. 2014 hat man auf der Deutschen Bischofskonferenz eine Forschungsarbeit angekündigt, die ist jetzt bald abgeschlossen. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und so weiter in Deutschland. Wisst ihr, wann der September ist, wann das veröffentlicht wird? Das Datum, der 25. September. Das steht uns bevor. Das ist das, was Gott hier an dieser Stelle meint. Und deswegen ist er so zornig auf seine eigenen Leute, auf seine Priester. Denn der Segen, das war ja der Höhepunkt des Gottesdienstes. Da ging es um das feierliche Ausbreiten der Arme. Ich tue das ja auch manchmal. Und dann sprechen wir der Gemeinde zu, Gott segne euch. Das ist ein besonderer, auch ein intimer Moment, der uns als Gläubige in die Begegnung mit Gott führen soll. Und im Alten Testament vermittelte ja der Priester diese Begegnung. Und wenn hier nichts mehr stimmt und der Vermittler ein Lügner ist, ein Schauspieler, dann wird es zur Farce. Und das ist jetzt der Moment, wo Gott einschreitet. Und jetzt sagt er eben ein hartes Wort. Er sagt, ich werde eure Saat bedrohen, heißt es hier im Wort Gottes. Man hat nicht so genau gewusst, was das zunächst bedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann es sein, dass Gott damit sagen will, euer Acker, das heißt die Frucht eurer Acker, die Leviten konnten auch ein bisschen Landwirtschaft nebenbei betreiben, der wird verflucht, das heißt ihr werdet hungern. Aber das passte nicht so recht. Eine andere mögliche Übersetzung ist, ich werde den Arm des Segnens, also euren Arm beim Segnen abschlagen, wenn ihr so lebt. Das passt schon besser, oder? Das passt schon besser. Ich schneide euch von eurem Dienst ab. So der lange Arm der Priester, ne, der Kirche. Der wird abgeschnitten, euer Einfluss und euer Stolz wird gebrochen. Oder die letzte Möglichkeit, wo viele auch sagen, das könnte die richtige sein, ich bedrohe eure Nachkommenschaft. Ich lasse euch als Priestergeschlecht aussterben. In euren Familien wird überhaupt nichts mehr stimmen. Das sieht man, besonders in der eigenen Familie, wenn im Priesterdienst etwas nicht in Ordnung ist, eines Vaters oder eines geistlichen Verantwortungsträgers. Kinder brechen aus, weil Sünde ist nie nur Privatsache, sie trifft die Familie im Alten Testament noch bis in die dritte und vierte Generation. Da hatte das Auswirkungen. Und wenn geistliche Verantwortungsträger so etwas zu Hause fabrizieren, dann hat das schlimme Folgen und Gott sieht das. Und deswegen kommt dieses harte Wort, mündet dann in diesem Höhepunkt, ich werde euch den Mist eurer Opfer ins Gesicht verfahren, sagt Gott. Also bleibt einem der Mund offen stehen. Aber auch Gott kann sich drastisch ausdrücken. Was ist hiermit gemeint? Der Begriff, der hier verwendet wird, der bedeutet Mageninhalt. Das heißt, die Opfertiere, die wurden vorher ausgeweidet und der Mageninhalt wurde nach draußen vor das Lager gebracht und dort mit Feuer verbrannt. Und Gott will hier sagen, diesen Kram, der unrein war vor Gott, den werfe ich euch zurück ins Gesicht. Weil ich das nichts mehr zulassen werde, dass ihr so lebt. Priester, die ihre Aufgabe, ihren Dienst schlecht erledigen, wird Gott für den Dienst unbrauchbar machen. Und ihr Abstieg wird damit enden, dass sie auf dem Schutthaufen draußen landen, dass sie ein Auslaufmodell sind sozusagen, dass sie niemand mehr ernst nehmen kann. Das geschieht mit einem geistlichen Stand, der so lebt. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, über diese Tatsache so ausführlich nachzudenken. Aber ganz ehrlich, wir sehen es ja auch an unseren Kirchen und Gemeinden. Vielleicht kann man es mit einem Satz ganz gut sagen. Es gibt so einen erstaunlichen Effekt. Je mehr wir uns der Welt anpassen, desto uninteressanter werden wir eigentlich. Wir werden zu Auslaufmodellen. Habe ich recht damit oder stimmt's? Wir meinen ja manchmal, vielleicht haben das die Priester des Alten Testaments auch gedacht, wir müssen nur ein bisschen moderner sein. Wir müssen uns anpassen und man darf manche Dinge im Bereich Sünde nicht mehr so genau nehmen. Das ist auch noch in Ordnung. Aber das Problem ist am Ende, dass die Menschen merken, wir selber glauben nicht mehr an dieses Wort Gottes. Es geht kein Leben mehr vom Wort Gottes aus und am Ende wird eigentlich alles egal. Und ich sage es mal böse, aber eine Kirchenvorstandssitzung oder eine Ältestensitzung wird dann zu einer besseren Parteisitzung der Grünen. Wir können uns noch darüber unterhalten, wie es mit dem Umweltschutz steht und mit dem Minderheitenschutz steht und all solcher durchaus wichtigen Fragen. Aber wir verlieren unsere geistliche Salzkraft. Wir haben uns angepasst und das ist so gefährlich und das ist nicht gut. Ich will es mal so fragen, muss die Welt fürchten, was zwischen 10 und 11 Uhr hier gepredigt wird? Muss sie davon irgendeiner Art Angst haben? Wann habt ihr das letzte Mal von einem geistlichen Würdenträger aus Freikirchen oder aus Kirche ein Wort gehört, was den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft hat die Ohren gellen lassen? Mir fiel nicht wirklich was ein. Das kommt nicht mehr. Wir hätten viel zu viel Angst, dass man uns abtut als die ewig Gestrigen. Diese Krankheit, von der waren auch die Priester des Alten Testamentes befallen. Und sie haben es vielleicht gar nicht böse gemeint. Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis hat 1944 mal Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, die Kirche muss aus ihrer Stagnation heraus. Wir müssen auch wieder in die freie Luft der geistigen Auseinandersetzung mit der Welt treten. Wir müssen es riskieren, anfechtbare Dinge zu sagen, wenn dadurch lebenswichtige Fragen aufgerührt werden. Hat an seiner Aktualität nichts verloren. So sieht es aus mit dem Volk Gottes. Aber jetzt stellt Gott nochmal das Ideal seinem Volk vor Augen. Und er sagt, Leute, das muss doch so nicht sein. Das war doch auch früher mal ganz anders. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich die Leviten berufen habe, wie das gewesen ist? Wisst ihr das noch? 5. Mose 18, 1-2 wird uns was zu den Leviten geschrieben. Die Priester und der ganze Stamm Levi sollen keinen Erbbesitz wie die anderen Stämme haben. Die Abgaben der Israeliten von den Opfern, die für den Herrn auf den Altar verbrannt werden, sollen ihnen zum Lebensunterhalt dienen. Sie sollen keinen eigenen Besitz unter den Israeliten haben. Der Herr selbst ist ihr Erbe, wie er es ihnen versprochen hat. Das ist der Kernvers, der Auftakt für die Berufung dann von Aaron und später seines Sohnes Eleazar und des Enkels Pinas, der dann sehr berühmt wurde. Und da sind ein paar wichtige, interessante Dinge drin, die übrigens auch für uns ganz genauso heute noch gelten. Ganz genauso für uns heute noch gelten. Nämlich zum Beispiel, dass wir keinen Erbbesitz in diesem Leben haben, denn unser Erbbesitz kommt von Gott selbst. Uns wird kein Land zugeteilt wie den anderen israelitischen Stämmen, so ist das damals gewesen, wird uns heute kein Besitz zugeteilt. Darin liegt nicht unsere Hoffnung, nicht im Geld, nicht im Erben. Unsere Hoffnung liegt in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Ein großartiges Bild gilt heute genauso, wie es auch damals gilt. Kein Erbbesitz. Die Abgaben der Israeliten von den Opfern, die für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden, die sollen uns zum Lebensunterhalt dienen. Das gilt natürlich vor allen Dingen besonders für die Leviten damals. Das heißt, es soll ihnen nicht zuerst darum gehen, Reichtum anzusammeln, sondern sie werden versorgt von Gott durch die anderen. Versorgt von Gott durch die anderen. Und sie sollen keinen Besitz anhäufen, denn der Herr ist ihr Erbe, so wie er das versprochen hat. Und dann sagt es Gott noch einmal, was diesen Bund ausgemacht hat. Ihr hattet Ehrfurcht vor mir. Ihr habt meine Anordnungen unverfälscht weitergegeben. Ihr habt nichts Unwahres gesagt. Ihr lebtet aufrichtig in Frieden vor mir. Habt viele davor bewahrt, sich schuldig zu machen, anstelle ihnen zum Fallstrick zu werden. Und ihr habt das Wort Gottes gelehrt, so wie es drinsteht im Wort Gottes. Ihr habt es nicht verändert, sondern ihr habt euch als ehrwürdig erwiesen und habt mein Wort so weitergegeben, wie es denn auch wirklich aufgeschrieben wurde. Ihr wart wirklich würdige Boten des Herrn. So hat es mal angefangen. Und das ist bis heute die DNA geblieben für Menschen, die auch Jesus Christus nachfolgen wollen, die diesen Dienst ernst nehmen. Und nun ist es ganz anders gekommen dann im levitischen Priesterbund. Es hat von Anfang an eigentlich nicht so richtig funktioniert. Es hat schon bei Aarons Söhnen Probleme gegeben und dann später am Haus Eli. Und es ist so eine lange Leidensgeschichte, die Gott mit seinen Priestern hatte. Und deswegen hat er auch am Ende schon angekündigt, Leute, am ganz zum Schluss werde ich einen neuen Priester berufen. Das steht dann im Hebräerbrief, lest es zu Hause mal nach. Dieser Priester wurde dann Jesus Christus, nicht aus dem Stamm Levi, sondern dann aus dem Stamm Juda. Und so gibt Gott jetzt am Ende nochmal einige kurze Hinweise, was ihnen ganz besonders verletzt und stört am Bund, der gebrochen wurde, an Handeln seiner Priester, der Leviten. Doch ihr habt den Weg verlassen. Eure Ratschläge haben viele in die Irre geführt. Ihr habt den Bund der Leviten gebrochen, spricht der allmächtige Herr. Und deshalb habe ich euch in den Augen des ganzen Volkes gedemütigt und zum Gespött gemacht. Denn ihr habt meine Wege verlassen und betrachtet mehr die Person als das Gesetz. Wisst ihr, worum es hier geht? Es geht hier ganz einfach um die Wiederherstellung von Lehre. Da war eine ganze Religionsgemeinschaft, wir würden heute sagen eine Kirche, auf theologische Abwege geraten. Da wurde gar nicht mehr wirklich das Wort Gottes verkündigt. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Da wurde etwas auf den Kopf gestellt. Plötzlich wurde Böses gut und gar nicht mehr so schlimm. Und Gutes wurde, wir könnten sagen böse, oder aber es wurde lächerlich gemacht, dass es noch Menschen gibt, die sich an diesen Gesetzen Gottes orientieren. Aus der Arznei wurde Gift. Darum geht es. Es geht um die Wiederherstellung einer guten Lehre, dass es wirklich wieder Menschen gesund machen kann. Ich könnte euch da jetzt so viele Beispiele zu nennen. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch Zeit haben, manches uns anzugucken. Ich nenne euch nur einige Sachen stichwortartig. Wir leben heute in einer Zeit, in der Jesus im Zentrum des Evangeliums immer weiter rausgedrückt wird. Wir glauben an Gott. Das haben wir gemeinsam mit den anderen Religionen. Aber Jesus steht nicht mehr so wirklich im Zentrum. Sein Kreuzestod und Sterben haben keine zentrale Rolle mehr. Müssen wir uns darüber wundern, dass wenn das passiert, wir auch keine missionarische Kirche mehr sind? Denn Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Anderes Stichwort. Es gibt heutzutage immer weniger Predigt über die Hölle und über Verlorensein und über Gericht. Das hat einen einfachen Grund. Wir können mit der Konzeption Hölle nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen und wir reden nicht gerne über Verlorensein. Und so passiert es auch in uns Freikirchen. Absolut. Da sind wir alle miteinander unterwegs, dass wir eigentlich nur noch von dem lieben Gott sprechen. Aber bedenkt einmal die Verantwortung, die wir auch als Priester haben, wenn in der Schrift immer wieder klar auch von Jesus selbst darauf hingewiesen wird, dass es ein Verlorensein gibt und dass du dich bekehren musst, um gerettet zu werden. Und wir verkündigen das hier vorne nicht. Merkt ihr, wie dicht das an uns rankommt? Wir sagen immer, Gott ist nur die Liebe. Und dann hast du ganz schnell so einen Hang zur Allversöhnung und eine Überbetonung, eine Falschbetonung, nicht Überbetonung, Falschbetonung der Gnade. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, Sünde. Wir haben heute ein Problem mit Sünde. Wir benennen sie nicht mehr gerne. Wann wird schon nochmal über solche Themen wirklich wie Ehebruch oder auch wie Sexualisierung unserer Gesellschaft in Filmen, in den Medien, wirklich mal von Seiten der Kirche was gesagt? Das trauen wir uns gar nicht mehr. Dafür sind wir viel zu viel Teil unserer Spaßgesellschaft geworden. Es ist halt so. Und wir denken, das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich Mike Krüger in einer Talkshow gesehen. Es war eine Aufzeichnung von vor einigen Jahren. Da hatte er gerade seine Silberhochzeit, 25 Jahre verheiratet. Und er hat dann so auf das Lächeln mancher anderen Teilnehmer in der Talkrunde gesagt, übrigens mit einer Frau, sagt er, 25 Jahre verheiratet. Silberhochzeit bedeutet nicht, wie manche glauben, insgesamt 25 Jahre verheiratet sein, mit irgendwem, sondern mit einer Frau. Fand ich irgendwie gut, dass er das mal so gesagt hat. Unser westliches Christentum hat sich so angepasst an viele Punkte. Und wir nehmen das so hin. Und es sagt kaum mehr jemand, dass das so nicht in Ordnung ist. Wir haben schon auch dieses Laodicea-Syndrom mit der Lauheit langsam aufgesogen. Es ist auch nicht leicht, in dieser Welt zu bestehen. Aber wir haben es aufgesogen. Und Meinungen verändern sich langsam. Positionen, die wir über viele Jahre vertreten haben, klar vertreten haben, verändern sich langsam. Ich sage jetzt noch eins, ich weiß, es ist spät, aber ich muss noch eins sagen. Es ist ein fieses Stichwort, aber ich tue das heute Morgen. Thema Homosexualität. Wisst ihr, Jesus liebt jeden Menschen. Aber wir helfen überhaupt nicht, wenn wir einstimmen in den Chor derer, die sagen, das ist heute alles richtig und ihr habt das jahrzehntelang und jahrhundertelang falsch gemacht und es ist alles okay. Weil einfach das Wort Gottes Homosexualität Sünde nennt. Was das genau bedeutet, darüber müssen wir reden, das ist keine Frage. Und wir sind uns auch bewusst, dass Sünde unterschiedliche Ausdrucksformen hat. Bei uns Frommen hat man manchmal den Eindruck, Homosexualität ist das Allerschlimmste, aber wenn jemand die Steuer hinterzieht, ist das in Ordnung. Nee. Es gibt auch noch andere schlimme Sünden und ein Mensch besteht nicht nur aus seiner sexuellen Seite. Wer im Glashaus sitzt, ihr kennt ja das Sprichwort, ne? Und natürlich sind wir auch zu Annahme und Liebe berufen und es ist für viele homosexuell empfindende Menschen ein Martyrium, durch das sie gehen müssen. Und das muss uns bewusst sein und hier müssen wir auch dazulernen, aber wir haben auch auf das Wort Gottes zu hören. Und wir müssen Antworten vom Wort Gottes her finden, ansonsten sind wir kein Salz der Erde mehr, sondern dann kann man uns entsorgen auf dem Misthaufen der Geschichte. Das ist die Gefahr. Stichwort Abtreibung. Auch dazu kurz noch ein Satz. Es gibt etwas, was über der Selbstverwirklichung steht. Das ist heute das Größte, was es gibt. Die Selbstverwirklichung. Mein Bauch gehört mir. Kennt ihr den Satz, oder? Und was Kirche mit dem Thema und beim Thema Familienplanung gesagt hat durch die Jahrhunderte, war nicht immer besonders weise. Aber dieser Slogan, mein Bauch gehört mir, der ist einfach eine Lüge. Und da müssen wir etwas sagen. Es gibt mehr als mich. Und meine Wohlfühlzone. Unsere Kinder gehören uns nicht. Hier endet Selbstverwirklichung. Und dabei ist uns völlig klar, dass wir Kinder in unser sagbares Leid manchmal hineingeboren werden können. Und dass wir es sind, die helfen müssen, dass Mütter und Kinder das sozial überleben. Aber es kann niemals die Antwort sein, dass wir Kinder töten. Oder ihr sie vom Leben abhalten. Und da haben wir einen Auftrag. Ich weiß, der wird heute nicht gern gehört. Gellen euch schon die Ohren. Bei diesen Themen gellen uns die Ohren. Es wird uns kribbelig, es läuft uns heiß und kalten Rücken runter. Nächste Woche geht's dann übrigens, da hat Thomas die Predigt. Aber es geht weiter mit diesen Themen. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott sagt, ihr habt den Bund gebrochen zu seinen Priestern. Ihr habt andere zu Fall gebracht, indem ihr euch angepasst habt. Und ihr habt ihnen gesagt, was sie hören wollten. Das war einfach. Aber dann haben sie den Respekt vor dem Glauben und vor Gott selbst verloren. Nun habe ich heute überzogen. Vielleicht gelten euch heute die Worte. Jetzt muss ich zum Schluss aber noch, die Ohren. Aber ich muss zum Schluss noch kurz etwas über Jesus sagen. Ihr wisst, dass er die Liebe und die Gnade ist, oder? Sehr gut. Das ist gut. Denn das ist so wichtig, auch bei diesen alttestamentlichen Worten, wo Gott so klar Text redet. Mich hat eine Sache sehr angesprochen, weil ich bin selber eigentlich in diesem Priesterdienst tätig. Und ich hatte so einen Punkt beim Erarbeiten dieses Textes, da habe ich gedacht, Herr, das sind wir nun mal, das sind unsere Hände. Die sind schmutzig, wir sind Sünder. Wie viel Mist habe ich in meinem Dienst schon fabriziert? Ich hätte das genauso verdient, dass du mich rausbringst da vorne vor die Tore und mich einfach auf diesen Müllhaufen wirfst. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns nochmal an Jesus, an den wahren Hohepriester erinnern. Wo ist Jesus gestorben? Er ist auf Golgotha gestorben. Golgotha war ein Steinbruch. Und neben diesem Steinbruch lag die riesige Müllkippe Gehenna, die Jesus mal als Beispiel für die Hölle nimmt. Sie haben den Sohn Gottes und den höchsten Priester hinausgebracht vor die Tore Jerusalems und haben ihn auf dem Müllhaufen entsorgt. Und wisst ihr, das hat er bewusst gemacht, weil Jesus das alles im Kopf hatte, die ganze Heilsgeschichte. Er wusste genau, was mit dem Priestertum damals geschieht. Er kannte diese Worte aus dem Buch Malachi. Und er ist dort gestorben, am Kreuz von Golgatha, für uns. Ihn hat dieses Gericht, diese harten Worte getroffen, aus Liebe. Und wenn das keine Einladung für dich ist, heute zu sagen, jawohl, so ist mein Leben, aber für diesen Herrn, der für mich gestorben ist, möchte ich auch mein Leben geben. Dann weiß ich es nicht. Da schlägt das Herz Gottes und die Liebe Gottes. Amen.